Dann werde ich euch jetzt nicht mehr überraschen mit dem Predigttext. Die meisten von euch wissen sicher, worum es heute Morgen gehen soll. Manchmal sind ja auch Sturmfilme vielsagend. Ich denke, es war eigentlich alles klar. Das Gleichnis vom verirrten Schaf aus Lukas 15, die Verse 1 bis 10. Also ganz am Schluss geht es nicht um Schafe, da geht es um Geld. Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und er isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und er verliert eins davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Steppe zurücklassen und das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch, genauso freut sich Gott im Himmel über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Oder stellt euch vor, eine Frau besitzt 10 Silbermünzen. Wenn sie eine davon verliert, wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Silbermünze gefunden, die ich verloren hatte. Das sage ich euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Zwei kleine biblische Geschichten, vielen noch bekannt und nicht schwer zu verstehen. Ein Hirte findet nach langer Suche sein verirrtes Schaf. Eine Frau sucht im ganzen Haus und findet ihr verlorenes Geldstück. Große Freude ist das Ergebnis. Auch der Sinn dieser Beispielgeschichten ist eigentlich ganz klar. So wie die beiden sich freuen, so freut sich Gott, wenn verlorene Menschen wiedergefunden werden. Und Martin Luther sagt dazu, das ist die Predigt von Jesus, die uns so alltäglich sein sollte wie Brot und Käse essen. Christus erfüllt das Gesetz für dich, du kannst es nicht. Diese beiden Gleichnisse leuchten auch ein als Antwort auf das Murren der Pharisäer, auf diesen Protest gegen das Verhalten Jesu. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Gott sucht die Verlorenen und freut sich, wenn er sie herausgerettet hat aus ihrer schrecklichen Gottesferne. Wie überwältigend diese Botschaft ist, wird vielleicht aber erst klar, wenn wir darüber nachdenken, dass diese beiden Gleichnisse bei genauerem Hinsehen doch gar nicht so ganz einfach sind, wie sie zunächst klingen. Wer sich die Verlorenen, die hier beschrieben werden, vor Augen stellt, mit denen sich Jesus an einen Tisch setzt, hier und an anderen Stellen im Neuen Testament, der könnte sich wohl leicht dem Protest dagegen anschließen. Die Zöllner galten als Betrüger und Kollaborateure mit der römischen Besatzungsmacht. Aussätzige mit ihren ekligen Geschwüren erregten Abscheu und Furcht vor Infektionen, besonders damals, als Krankheit auch noch als Strafe für Sünden angesehen wurde. Und anrüchige Frauen gelten bis heute nicht als eine honorige Gesellschaft. Und so als frommer Christ würde ich mich wohl hüten, das zuzugeben, aber in mir drin empfinde ich vielleicht, ich stehe auch in dieser Gefahr, den Pharisäern ein Stück weit Recht zu geben. Da könnte ja was abfärben auf uns, auf mich, von diesen bösen Menschen. Und erst wenn wir genauer hinsehen, merken wir, wie fragwürdig diese Logik dann ist. Erst wenn wir, wie Jesus, den einzelnen Menschen mit seinen Schmerzen, mit seiner Notlage, mit seinem Schicksal sehen, erkennen wir, wie unmenschlich diese Logik sein kann. Und diese Geschichte, die Margot eben erzählt hat aus diesem Buch, zeigt vielleicht auch ein Stück weit davon auf. Und dann merken wir, dass Jesu Logik eine ganz andere ist. Auf den einzelnen Menschen kommt es an. Er ist wichtig. Der Hochbetagte ist es wert, dass er die teure Operation bekommt. Er ist es wert. Ich stelle es mir schrecklich vor, als Arzt darüber entscheiden zu müssen, wer jetzt den Sauerstoff kriegt. Ihr kennt die Situation, wir waren kurz davor. Die Behinderte ist es wert, dass sie alle mögliche Unterstützung bekommt. Oder auch, dass er erstmal geboren wird und Chancen hat, leben zu dürfen. Der Flüchtling ist es wert, dass er Zuflucht bekommt. Und der, der auf die schiefe Bahn geraten ist, der ist es wert, dass wir ihm die Möglichkeit geben, wieder neu anzufangen. Und vielleicht noch viel häufiger, der mich verletzt hat, ist es wert, dass ich auf ihn zugehe und ihm die Hand reiche. Der Hirte im Gleichnis geht jedem verirrten Schaf nach. Und so geht Gott jedem Einzelnen von uns nach, sagt das Gleichnis. Und ebenso sollt auch ihr den Menschen nachgehen, euch hüten davor, andere abzuschreiben. Denn wer jemanden abschreibt, der nimmt ihm die Würde. Wer den anderen zum hoffnungslosen Fall erklärt, der nimmt ihm die Würde. Wer Menschen als Mittel zum Zweck benutzt, der nimmt ihnen die Würde. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Lieblingsspruch unseres Bürgermeisters am Holocaust-Gedenktag ganz übrigens. Jesus würde es vielleicht anders formulieren. Er würde sagen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und erst wenn wir es uns so vor Augen stellen, wird das Besondere am Handeln Jesu deutlich. Jesus sucht Gemeinschaft mit jedem Menschen. Und gerade wer verstoßen war oder beschwerlich wegen abweichenden Verhaltens, der hatte bei ihm Zugang. Jesus sagt mal, der Menschensohn sucht gerade die Verlorenen. Und das war die Erfahrung mit ihm und daran erkannten diejenigen, die ihm anhingen, die Liebe Gottes zu den Verlorenen. Und am stärksten war wohl diese Erkenntnis, als er zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde. Das war das eine. Und die andere Schwierigkeit bereiten diese beiden Erzählungen, weil sie so selbstverständlich vom Suchen sprechen. Wir leben in einer Zeit, in der Verluste eigentlich ein Stück weit einkalkuliert werden. Der Zeitaufwand des Suchens wird im Verhältnis zum Nutzen gesetzt. Lohnt sich die Suche? Oder ist die Suche zu mühselig? So fragt man beim Verlust. Und selbst wenn der verlorene Groschen zur Zeit Jesu mehr wert war, als er vielleicht in unseren Ohren klingt, das war damals etwa ein Tageslohn, scheint die Mühe des Suchens doch nicht in jedem Fall sinnvoll. Und bei dem einzelnen Schaf müsste doch auch das Risiko kalkuliert werden für die gesamte Herde insgesamt. Wer sich zu sehr um den Einzelnen kümmert, der könnte das Ganze leicht aus dem Blick verlieren. Ich musste neulich darüber nachdenken, weil mir jemand sagte, unsere Predigten sind vielleicht zu intellektuell. Vielleicht sollten wir einfacher predigen, damit sie auch Menschen leicht verstehen können, die eben nicht so geschult sind im Hören von Predigten. Vielleicht sollten diese Predigten einfach missionarisch einfach sein. Und natürlich war meine erste Entgegnung, ja, aber wir 99 anderen, wir wollen doch auch gerne geistige Festkost haben. Dennoch bleibt diese Frage im Raum stehen für mich. Finden wir den richtigen Weg? Heiliger Geist, bitte leite uns da. Eine weitere Schwierigkeit betrifft diese Zahlenverhältnisse, die hier genannt werden. Da werden Gerechte gegen Sünder mit 9:1 oder mit 99:1 gerechnet. Die Gerechten, ja. Die Pharisäer zur Zeit Jesu, das waren wirklich engagierte Leute. Jesus kritisiert nicht ihren Einsatz für eine bessere Welt, einen besseren und wichtigeren Anteil der Religion in der Gesellschaft. Er wendet sich vielmehr gegen ihre dünkelhafte Anständigkeit, gegen die Floskeln der Rechthaberei. Das äußert sich darin, dass sie die Suchenden ausgegrenzt haben. Die Irrenden haben sie nicht angenommen. Und mit all ihrem Engagement haben sie niemandem Halt und Hoffnung geboten. Und sie haben sich so ihr eigenes Bild von Gott gemacht. Eins, das Gott tatsächlich nicht entspricht. Jesus aber dagegen zeigt, Gott sucht das Verlorene. Auch auf eine überraschende, wunderbare Weise. Wenn es menschlich manchmal auch gesehen unsinnig scheinen mag, er ist eben jeder Einzelne ist es, an dem Gott Interesse hat. Egal, ob moralisch oder sozial, hochstehend oder nicht. Gottes Rechnung, die für uns hier vielleicht so wenig plausibel aussieht, zielt auf die Entschuldung und Rettung jedes Einzelnen. Das will unser Gleichnis sagen. Und wer Probleme darin sieht, dass hier 99:1 gerechnet wird, kann sich damit trösten, auch jeder Einzelne von den 99 wird von Gott gesehen. Und er wird auch nicht vernachlässigt. Anders gesagt, wer auch immer Gott braucht, Gott ist für ihn da. Gott ist für mich da, er sucht meine Gemeinschaft, er will mich in seiner Gegenwart, ob ich nun verloren bin oder nicht. Wer sind aber jetzt eigentlich diese Verlorenen? Diese anrüchige Tischgemeinschaft Jesu, die haben wir uns ja schon vor Augen gestellt. Auf den ersten Blick gottlose, unmoralische, gefährliche, vielleicht auch kranke Menschen. Also eigentlich solche, wie wir es sind oder auch einmal waren. Die Nähe Jesu heilt sie, erlöst sie. Aber worin hat ihre Verlorenheit eigentlich bestanden? Es ist nicht das der sichtbare, ablesbare Moralstandard, zumal der von uns in Wahrheit ja gar nicht angemessen beurteilt werden kann. Es ist auch nicht die Zahl der Gesetzesübertretungen, die Menge der Sünden, die Auskunft über den Grad der Verlorenheit gibt. Verloren ist, wer die Orientierung verloren hat. Das haben wir vorhin in den niedlichen Bildern von den Schafen auch gesehen. Das Schaf, das sich in der Steppe verirrt und sich selbst überlassen ist, gerät in höchste Gefahr. Es hat die Orientierung verloren, den Hirten verlassen, die Herde verlassen. Da ist keine Versorgung mehr, kein Schutz mehr, kein gutes Ziel. Ein Mensch, der vom guten Weg abweicht, der gerät in höchste Gefahr. Es geht um nichts weniger als um das Leben. Gott, der Schöpfer, Gott, der Vater, Gott, der gute Hirte, hat für jeden Menschen einen Plan. Jeder ist geschaffen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und verloren sein heißt nichts anderes als diesen guten Plan Gottes abzulehnen. Der Hirte geht los, sucht sein Schaf, weil er weiß, was auf dem Spiel steht. Er ruht nicht, ehe er es gefunden und vor dem sicheren Tod bewahrt hat. Übertragen auf den Menschen also, wer sein Leben ohne Gott leben will, droht zugrunde zu gehen in Zeit und Ewigkeit. Und das ruft Gott auf den Plan. Er will retten. Das Verhalten dieses Hirten ist das Bild für Gottes Sorge um den Menschen, für jeden Einzelnen. Daran haben sich seit Jesu Menschen aller Generationen aufgerichtet. Darum ist der Hirte mit dem Schaf auf der Schulter ein vertrautes Bild einer vielleicht rührenden Frömmigkeitskultur geworden. Wir haben als Kinder gesungen, wir Alten, haben als Kinder gesungen, weil ich Jesu Schäflein bin. Kennt ihr das noch? Der eine oder andere kennt es noch. Natürlich ist das ein bisschen kitschig. Und wenn ich die Bilder von meiner Oma sehe, der gute Hirte, übrigens immer ein hübscher Mann, ein guter Hirte mit einem Schaf auf der Schulter, der sich freut, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat, natürlich ist das ein kitschiges Bild. Aber es gibt auch den 23. Psalm, den vom guten Hirten, mit diesen wunderbaren Aussagen. Gott, der Mut macht, der stärkt, der tröstet, der Hoffnung gibt und letztlich zum Ziel bringt, das ist überhaupt nicht mehr kitschig, sondern ich finde das gewaltig. Und das ist höchst aktuell nach meinem Empfinden. Wo stehen nun wir, die wir uns heute Morgen hier zum Gottesdienst versammelt haben? Die meisten von uns begreifen sich wohl als Christen, als Jünger Jesu. Gehören wir so zu den Schafen, die in der Herde geblieben sind, zu den Gerechten? Und wenn wir für diese Zuordnung zu bescheiden und zu fromm sind, vielleicht zu den Gerechtgemachten? Sollen wir uns vom Evangelium beschämen lassen, dass wir uns nicht ausreichend an der Suche Jesu nach den Verlorenen beteiligen? Wir sind als Gemeinde doch der Leib Christi. Wir sollen handeln an Jesu Stelle. Also wir sollen das Verlorene suchen und zurückholen zur Herde. Wir haben den Auftrag an Christi Stelle, den Menschen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn ich wir sage, meine ich auch mich. Welche Gabe habe ich da von Gott bekommen? Und welche Aufgabe entsteht daraus für mich? Ich will bestimmt nicht moralisieren an dieser Stelle. Ich will lediglich erinnern an unsere Aufgabe. Und das mache ich wirklich sehr bescheiden, weil ich weiß, wie wenig ich selber dazu beitragen kann. Wir haben den Auftrag, Macht zu Jüngern. Das gilt jedem Jünger, mehr oder weniger entsprechend seiner von Gott gegebenen Gaben? Oder sind wir vielleicht sogar die gefundenen Sünder, über die sich Gott im Himmel gefreut hat? Und dazu sage ich nur immer ja und immer wieder ja, Gott sei Dank. Ich war und bin ihm wichtig. Er hat mich gefunden und wieder angenommen. Für mich hat er sogar sein Leben gelassen, damit ich gerettet bin. Und frei nach Psalm 50 möchte ich sagen, so hat er mich errettet und ich will ihn dafür preisen. Oder zählst du dich vielleicht zu den Verlorenen, die immer noch herumirren auf der Suche nach dem Ziel ihres Lebens, zu denen jetzt gesagt wird, Gott sucht dich? Nun, dann ist heute die Chance da zu sagen, ja, ich will gefunden werden. Ich will dem guten Hirten folgen, ich gebe Gott heute mein Leben. Am letzten Montag haben wir meinen 92-jährigen Onkel besucht. Und manchmal passieren da ja ganz besondere Sachen. Und in diesem Fall hat er mir unter Tränen erzählt, wie er als ganz junger Mann sein Leben Jesus gegeben hat. Und was mich besonders bewegt daran ist, er bereut es bis heute nicht. Er freut sich heute noch von ganzem Herzen darüber und ist froh, dass er es getan hat. Und so wird es auch jedem gehen, der Jesus als seinen Herrn, seinen guten Hirten akzeptiert hat. Es entsteht eine große Freude im Himmel und auf der Erde, die anhält bis ans Lebensende hier bei uns und im Himmel. Und so wird aus unserem Text klar, Gott geht jedem Einzelnen nach, wohin er sich auch verrannt hat oder wohin er auch getrieben wurde. Mitten in unserer verwalteten, chaotischen, unserer korrupten und sich auflösenden Welt, mitten in all diesen anonymen Massen gibt es dieses wunderbare Zeichen, Gott freut sich über das eine. Wie entlastend wäre es, wenn jemand diese Entdeckung erleben würde, mich in meiner verlorenen Situation, mich sucht Gott und er freut sich an mir, weil ich entdeckt habe, dass er mich will, mich liebt und mich sucht. Und wenn ich über all diese wunderbaren Möglichkeiten nachdenke, beginnen diese biblischen Bilder vom Finden des Verlorenen wirklich zu atmen, auch wenn die Lasten, die seelischen und die körperlichen, nicht mit einem Schlag dadurch behoben sind. Und wenn mich der gute Hirte findet, ist nicht wirklich alles gut. Aber auch wenn die Krisenherde unserer Gesellschaft nicht bereinigt sind, wir erleben in diesen Geschichten einen starken, liebenden Gott, der lässt uns auch in Krisen leben und hilft uns zu kämpfen und nicht müde zu werden. Er ist an unserer Seite, jeden Tag, bis ans Ende der Zeit. Noch ein ganz kleiner Gedanke, das verlorene Schaf ist ja ein Teil der Herde. Es gibt ja noch andere Bilder in der Bibel für die Herde, zum Beispiel den Tempel oder den Leib. Und diese Herde ist ärmer, solange das eine fehlt. Mit jedem, der verloren geht, mit jedem Menschen, der uns fehlt, fehlt ein Teil des Ganzen, ein Glied am Leibe Jesu Christi. Und weil Gott die Verlorenen sucht, setzt nach seinem Auftrag sich die Nachfolger Jesu auch für die Armen und Elenden ein. Das ist eine Wirkung der Liebe Gottes zu den Verlorenen. Das ist es, was Gott von seinen Schafen in der Herde will, je nachdem, wie er uns begabt hat, je nachdem, was er uns gegeben hat und das wir zur Verfügung stellen können. Niemand, der sich Christ nennt, kann sagen, das geht mich nichts an. Und das andere ist klar geworden aus unserem Text heute Morgen, denke ich, wir sollen uns darauf konzentrieren, dass Gott an denen besonderes Interesse hat, die noch nicht zu seiner Herde, zur Gemeinde gehören. Wie können wir die erreichen, wie ihnen das Evangelium sagen? Es herrscht Freude über jeden Einzelnen, der sich von Gott finden lässt, bei uns auf der Erde und erst recht im Himmel. Amen.